sind einige Fragen da. Ich tue sie ganz kurz beantworten. Wenn jemand nicht ganz zufrieden ist, können wir ja nachher noch sprechen. Eine kurze Sache. Ich hatte erwähnt die Konkordante-Übersetzung und die Dabar-Übersetzung. Die sind von Allversöhner, also von Leuten übersetzt, die Allversöhnung vertreten. Man sollte Acht geben, wenn man die gebraucht, dass man Acht gibt, die haben vor allem beim Begriff Ewigkeit. Die Vertreter der Allversöhnungslehre glauben nämlich nicht, dass das Wort ewig bedeutet. Aber sie irren sich. Das Wort, das bei uns mit ewig übersetzt ist, heißt in die Zeitalter der Zeitalter hinein und bedeutet tatsächlich ewig. Nur das für diejenigen, die das nicht wissen, falls Leute diese Übersetzungen haben. Konkordante und Dabar. Dann 1. Korinther 11 war noch eine Frage. Das eine ist, sagt Paulus denn nicht, dass das Haar anstelle eines Schleiers gegeben ist? Und bedeutet das, dass also die Frau doch das Haupt nicht bedecken soll, wenn sie betet oder weissagt? Nein, das ist nicht richtig. Es heißt hier an der Stelle in 1. Korinther 11, Vers 15, dass sie das Haar anstelle eines Schleiers gegeben ist, nicht anstelle einer Kopfbedeckung. Das griechische Wort ist verschieden. Also der Schleier ist das, was rundherum geht. Peribolaion, peri heißt rundherum und bolaion ist ein Umwurf rundherum. Das ist der Schleier, der das Gesicht verdeckt. Das ist das Haar, aber Paulus spricht von der Kopfbedeckung vorher. Das ist nicht das Haar, das ist etwas, er sagt eine Macht, ein Symbol der Macht, der Autorität, dass man sich unter die Autorität des Mannes unterordnet. Das ist dort gemeint. Also das Haar ist ein Zusatzargument für Paulus. Das Haar, die Haartracht betont denselben Gedanken. Aber es ist nicht so, dass das Haar anstelle der Kopfbedeckung ist, sondern anstelle eines Schleiers. Das ist ein Unterschied. Nächste Frage über Kopfbedeckung. Ist nur die verheiratete Frau gemeint? Oder Da sie es doch ist, die sich ihrem Mann unterordnet? Nein, ich denke, es geht um die Schöpfungsordnung. Das geht aus dem Text eigentlich doch hervor. Wenn man liest, meint man, es geht um Mann, Frau, um Ehe. Aber es geht nicht nur um Ehe, es geht um Adam, Eva. Und Adam, Eva waren nicht nur verheiratet, sie waren auch ein Geschöpf und sie waren Vertreter ihres Geschlechts. Und er sagt, der Mann, So wie die Frau aus dem Manne ist, so ist der Mann durch die Frau. Das passt auf die Ehefrau nicht hin, weil der Mann ist nicht durch die Ehefrau auf die Welt gekommen, sondern durch die Mutter. Also es geht um Mann und Frau, es geht also um Adam und Eva als Vertreter ihres Geschlechts. Also es geht um Schöpfungsordnung und nicht nur um Eheordnung. Ehe ist auch inkludiert, eingeschlossen, aber es geht um mehr. Es ist allgemeiner, das Thema. Es geht um Schöpfung. Die nächste Frage: War die Gemeinde von Ewigkeit her Gottes Volk, bestehend aus Juden und Heiden, die in Christus Jesus sind, das aber erst im Neuen Testament geoffenbart wurde? Oder war die Gemeinde nur Plan B, weil die Juden Jesus abgelehnt haben? Die Frage ist ein bisschen vielleicht nicht ganz so verständlich. Wahrscheinlich ist die Frage so gemeint. War es so, dass Gott von Ewigkeit her ein Volk hatte und hat er das von Ewigkeit her prophezeit, dass ein Volk, sein Volk bestehen wird aus Juden und Heiden? Oder war es so, dass die Gemeinde nur ein Zusatzprodukt ist, also nachträglich sozusagen ein Plan B, weil die Juden Jesus abgelehnt haben? Nein, nicht nachträglich ein Plan B. Gemeinde als Gottes Volk, also war immer von jeher, hat Gott gewusst, dass sein Volk bestehen wird aus Heiden und aus Juden. Das wurde erst im Neuen Testament geoffenbart. Das Geheimnis, dass auch die Heiden Miterben werden mit Israel und mit Einverleibte sind in das Gottesvolk und dass sie mit Teilhaber derselben jüdischen Verheißungen sind. Also soweit diese Frage. Nächste Frage, sind die Moslems Palästinenser Nachkommen von Ismael, in Klammer, sind die Nachkommen von Ismael unsere Halbbrüder? Nein, sind nicht unsere Halbbrüder. Und die Juden sind nicht unsere Brüder. Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Wissen Sie, wer ein Bruder ist? Der Herr Jesus hat gesagt, diese, die den Willen Gottes tun, das Wort Gottes hören und tun, das sind meine Brüder und das sind unsere Brüder. Die Moslems behaupten, dass sie zum alleinigen lebendigen Gott, dem Allmächtigen Allah, beten. Gibt es zwei lebendige Götter oder ist Allah und unser Gott derselbe Gott? Es gibt nicht zwei lebendige Götter und der Gott der Moslems ist nicht derselbe Gott. Der Gott der Moslems ist einer von 365 Götzen. Wenn Sie das nicht gewusst haben, studieren Sie die Schriften der Araber. Die Araber hatten 365 Götzen und einer von ihnen heißt Allah. Und dieser eine, den hat Mohammed als Gott erhoben. Ja? Also er machte einen Götzen zum sogenannten allmächtigen Gott. Also es ist ein Götze. Ja? Und wir beten nicht zu Allah und wir beten auch nicht zum selben Gott. Das sind ganz verschiedene Götter. Das eine ist der wahre Gott und das andere ist ein Götze. Ja. Soweit. Dann, wir hatten gestern begonnen mit Römer 9, fast fertig. Das Problem der Verwerfung Israels. Wir hatten gesehen, wie Paulus davon sprach, dass warum Israels teilweise Ausschluss vom Heil trotz seiner Vorrechte möglich ist, weil Gott Gott ist und Gott darf diejenigen, die nicht an den Messias glauben, ausschließen vom Heil. Gott hat bestimmt, dass das Heil nur aus Gnade ist. Und wer nicht auf dieser Basis der Barmherzigkeit und der Gnade kommt, der ist ausgeschlossen vom Heil. Es ist also möglich, dass Israeliten, die an den Messias nicht glauben, ausgeschlossen werden. Und dann war die Frage, warum denn Israels Ausschluss vom Heil gerecht ist. Er sagte, weil wir sind nicht diejenigen, die über Gott bestimmen können. Gott ist souverän und er hat entschieden, dass, und er darf so handeln. Er darf so handeln, dass er jedem barmherzig ist, dem er barmherzig sein will. Und wem will er barmherzig sein? Er will jedem barmherzig sein, der sich auf der Basis der Barmherzigkeit, der auf der Basis der Barmherzigkeit zu Gott kommt, der sich auf Gottes Erbarmen beruft. Wenn sich jemand auf eigene Werke beruft, dann wäre das schlecht, weil der Mensch würde dann nach Gerechtigkeit beurteilt werden und wenn wir nach Gerechtigkeit beurteilt werden, dann gehen wir verloren. Dann würde eine einzige Sünde genügen und wir sind verloren. Gott hat aber entschieden, dass die Rettung allein aus Barmherzigkeit und Gnade geschieht für denjenigen, der daran glaubt, der an Jesus Christus glaubt. Wir kamen dann in Römer 9 bis Vers 25. Ich lese hier weiter, ich gehe jetzt nicht mehr darauf zurück, auf das ein. Vers 25, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebenden Gottes genannt werden. Aber Jesaja ruft aus über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, der Überrest wird gerettet werden. Denn er ist einer, der ein Wort ganz zu Ende führt und rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr eine rasch erledigte Sache auf der Erde tun wird. Und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte, wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Paulus fügt hier also eine ganze Reihe von Schriftstellen an, um das zu belegen, dass die Heiden aus Gnade gerettet werden können und dass es sogar schon im Alten Testament so ist, dass Gott zu einem Nichtvolk gesagt hat, sie werden mein Volk werden. Also Gott wendet sich dem Nichtvolk zu und macht sie zu seinem Volk. Und wenn Gott das so getan hat, dann kann Gott das auch heute tun, dass er sich einem Nichtvolk zuwendet, nämlich den Heiden, und dass sie in Christus Jesus sie als sein Volk annimmt. An dem Ort, Vers 26, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne lebendigen Gottes genannt werden. Das ist genau dort, wo Menschen den Messias angenommen haben, dort sind sie Söhne lebendigen Gottes genannt worden. Die aus den Juden, die den Messias angenommen haben, und die aus den Heiden, die den Messias angenommen haben. Aber Jesaja ruft aus über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, der Überrest, also nur der Überrest, wird gerettet werden. Hier ist die Rede davon in Jesaja, dass Gott nur diejenigen Juden retten wird, die den Überrest bilden, die zum Überrest gehören. Das heißt, es wird nie so sein, dass alle Juden gerettet werden. Nur diejenigen, die zum Überrest gehören. Wer der Überrest ist, wird Paulus später erklären. Das lassen wir jetzt nochmal offen. Aber es ist also ganz klar, dass nicht ganz Israel, alle Israeliten, gerettet werden. Gerettet wovor? Das sagt er im nächsten Vers. Wovor muss man denn gerettet werden? Denn er ist einer, der ein Wort, das nämlich das Gerichtswort, ganz zu Ende führt und rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr eine rasch erledigte Sache auf der Erde tun wird. Oder man könnte auch übersetzen, weil der Herr eine rasch erledigte Sache im Lande tun wird. Das ist Jesaja 10, Vers 22 und 23. Hier geht es um ein Gericht über Israel wird angekündigt. Das heißt, Gott sagt hier dem Volk Israels, wenn das Gericht kommen wird, wird nur ein Überrest von Israel gerettet werden. Die anderen werden alle gerichtet werden. Ein rasches Gericht, ein Gericht, das also sehr nahe ist. Paulus wendet dieses Wort an, das war damals auf die Assyrer angewandt. Damals, in Jesaja 10, spricht er von Assur. Die Assyrer werden kommen und werden Israel richten. Gott wird Israel durch die Assyrer schlagen. Ja? Und das Nordreich Israel wurde ja dann geschlagen und die wurden gefangen genommen, viele wurden getötet und die wurden dann verschleppt in das assyrische Reich. Das war damals, aber Paulus wendet es auf seine Situation jetzt an. Das war im Jahr 56 nach Christus und er sagt, es kommt ein Gericht und es ist nahe. Eine rasch erledigte Sache wird der Herr in dem Lande tun. Das rasche Gericht, das kommen sollte, kam dann 14 oder 13 Jahre später, genau über das Israel, das ungläubige Israel. Das wurde gerichtet mit einem furchtbaren Gericht, wie man sich kaum vorstellen kann. Das war diese schreckliche Zerstörung Jerusalems, des Tempels, die Ausrottung fast der ganzen Juden in Palästina. Oder der Rest wurde in die Gefangenschaft verkauft, die anderen wurden getötet. Also, nur der Überrest wird gerettet werden, nämlich gerettet vor dem Gericht. Der Überrest, das sind die, die an den Messias glauben. Das wird er dann später erklären. Die anderen nicht. Wer nicht an den Messias glaubt, kommt ins Gericht. Und das kam ja dann auch, das Gericht. Vers 29, und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte, wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra gleich geworden. Also der Herr hat einen Teil übrig gelassen. Dieser Teil, das sind diejenigen Juden, die an den Messias glaubten. Wenn die nicht wären, wären alle so wie Sodom und Gomorra, unter das Gericht gekommen. Aber die anderen, die jetzt glauben an den Messias, die kommen nicht ins Gericht. Das Gericht kommt also nur über ein ungläubiges Israel. In den Versen 30 bis 33 lesen wir, was werden wir also sagen? Die von den Völkern, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, erlangten Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Aber Israel, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, gelangte nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. Weshalb nicht? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern als aus Gesetzeswerken. Denn sie stießen sich an dem Stein des Stolperns, so wie geschrieben ist, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Stolperns und einen Felsen des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier zeigt Paulus die Lösung auf. Er sagt, ja, wie geht es dann? Wie kann dann Israel gerettet werden? Nun, er sagt, die Heiden, und wie kann Israel gerettet werden und wie können die Heiden gerettet werden? Er sagt, die Heiden, die sich nicht auf ihre Werke beriefen und die gar nicht einmal nach Gerechtigkeit strebten, die Heiden erlangten eine Gerechtigkeit in Christus. Diejenigen Heiden, die jetzt den Messias angenommen haben, die haben in Jesus Christus die göttliche Gerechtigkeit geschenkt, zugesprochen bekommen. Jeder Mensch, der Jesus als seinen Retter annimmt, wird vor Gott gerecht gesprochen, ohne dass er das Gesetz Gottes gehalten hatte in der Vergangenheit. Gott spricht ihn einfach gerecht aus Gnade. Also die erlangten eine Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Also man muss glauben, dann bekommt man die gnädige Gerechtigkeit Gottes. Aber Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, also Israel, das danach trachtete, durch das Gesetz gerecht zu werden, dieses Israel gelangte nicht dahin. Das heißt, sie hat nicht die Gerechtigkeit erlangt, weil sie konnten nicht so gut leben, dass Gott sagt, jetzt zu ihnen sagen konnte, jetzt habt ihr es geschafft, jetzt habt ihr den Maßstab erfüllt, jetzt seid ihr gerecht. Nein, sie haben es nie geschafft. Weshalb nicht? Weil es nicht aus Glauben geschah. Weil der einzige Weg, auf dem man gerecht werden kann, ist der Weg über Jesus Christus. Der einzige Weg, wie ein Mensch vor Gott gerecht gesprochen werden kann. Denn sie stießen sich an dem Stein des Stolperns. Der Stein des Stolperns, der wurde in Zion niedergelegt. Der Retter kam nach Jerusalem. Und dort wurde dieser Retter, Jesus Christus, zu einem Stein des Stolperns und des Anstoßens. Und es heißt hier, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Stolperns und einen Felsen des Ärgernisses und Anstoßens, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also wer an diesen Stein glaubt, den Gott gelegt hat in Zion, der wird gerettet werden, der wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, der wird nicht eines Tages beschämt dastehen und sagen müssen, oh, ich habe vergeblich geglaubt. Nein, da wird gerettet werden. Das heißt, der Herr Jesus Christus kam, der Retter kam nach Zion. Zion heißt Jerusalem. Dort in Zion hat er das Erlösungswerk vollbracht. Dort von Zion aus ging die Botschaft der Rettung. Joel hatte davon geweissagt, von Zion aus wird Heil ergehen. Und von Zion aus werden die Menschen gerettet werden. Werden Gerettete sein. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das geht von Zion aus. Also der Messias kam nach Zion, nach Jerusalem. Dort ist er gestorben, dort ist er auferstanden aus den Toten. Dort hat er sich auf den Thron Davids gesetzt, auf einen sehr hohen Thron. Der war nämlich so hoch wie der Thron Gottes. Er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Und von diesem Thron Gottes aus regierte der Messias seit Pfingsten über sein geistliches Königreich. aber er sitzt auf dem Thron Davids, sagt Petrus. Ich lese das jetzt nicht, weil wir können uns später noch Zeit nehmen dafür, aber von Zion aus ging die Botschaft. Er saß auf dem Thron, er setzte sich auf den Thron und die Apostel auf der Erde begannen von Zion aus das Evangelium zu verkündigen. Von Jerusalem anfangend gingen sie dann nach Judäa und nach Galiläa und überall, wo Juden waren, bis an das Ende des Römischen Reiches, gingen sie, um die Botschaft von der Rettung den Juden zu sagen. Und dann war es nicht nur den Juden, dann sogar auch den Heiden, das werden wir gleich später noch lesen. Aber wichtig ist hier, dass jeder, der an diesen Stein des Stolperns glaubt, der wird nicht zu Schanden werden, Jesaja 28, Vers 16 und Jesaja 8, Vers 14. Kapitel 10 geht es dann weiter. In Kapitel 10 spricht nun der Apostel über den Grund für die Verwerfung Israels. Wir werden dieses Kapitel heute überfliegen. Ja, wir haben nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, sonst werden wir morgen nicht fertig. Aber ganz kurz doch einiges. Zuerst etwas Einleitendes in Versen 1 und 2. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und wofür ich zu Gott für Israel flehe, ist ihre Rettung. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Also Paulus fleht für Israel, dass sie gerettet werden. Das ist sein Anliegen, die Rettung Israels, dass sie gerettet werden. Und er hat große Sorge, großen Eifer um sie. Warum? Vers 2, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Was heißt das? Warum haben sie nicht die richtige Erkenntnis? Der Israels Eifer ist nicht nach Erkenntnis. Das ist der Grund, warum sie nicht gerettet sind. Ihr Eifer ist zwar gut, aber das hilft ihnen nichts. Eifrig zu sein nach guten Werken ist zu wenig, wenn man den Messias ablehnt. Das heißt, ihr Eifer ist nicht nach rechter Erkenntnis. Sie haben die Wahrheit nicht erkannt. Und jetzt erklärt er in den nächsten Versen, erklärt er das etwas eindringlicher. In Vers 3 sagt er, sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Vers 3, denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Sie waren einfach nicht gehorsam. Gott hat gesagt, ihr müsst an den Messias glauben. Sie sagen, lasst den Messias auf der Seite, wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Sie wollten selber aus eigenen Werken gerecht werden. Und das nächste ist, sie erkannten nicht den Zweck des Gesetzes. Vers 4, denn das Ziel und Ende des Gesetzes ist Christus, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Der Zweck des Gesetzes war, die Juden dahin zu bringen, dass sie erkennen, sie sind Sünder und sie brauchen einen Retter. So wäre Christus das Ziel des Gesetzes gewesen. Das Gesetz sollte die Israeliten erziehen und hinführen auf Christus, dass sie erkennen, durch das Gesetz erkennen, wir sind Sünder und dann, dass sie merken, sie brauchen einen Erlöser. Und dieser Erlöser ist Christus, der Messias. Das Gesetz sollte sie dorthin bringen, denn Christus ist das Ziel und das Ende des Gesetzes. Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der an ihn glaubt. Für jeden, der glaubt. Dann in den Versen 5 bis 13 zeigt Paulus noch einmal, sie erkennen nicht, was eigentlich das heißt, dass man durch Glauben gerecht wird. Wir lesen die Verse. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, spricht so, sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen, das heißt Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, Christus von den Toten heraufzuholen. Was sagt sie andererseits? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Nämlich, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich gehe jetzt nicht näher auf die einzelnen Verse an. Ich möchte nur den entscheidenden Gedankengang haben. Paulus sagt, die Juden haben nicht erkannt, dass man die Gerechtigkeit nur durch Glauben erlangen kann, nicht durch Werke. Das war ihr Problem. Man nennt das Unglaube. Der Grund, warum Gott Israel verworfen hat, ist der Unglaube. Und er zeigt hier mehrmals auf, dass es um den Glauben geht. In Vers 9 sagt er, Vers 8, das ist das Wort des Glaubens, Vers 8 am Ende, das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Nämlich, du musst zwei Sachen tun. Etwas musst du mit dem Munde tun und etwas musst du mit dem Herzen tun. Mit dem Munde musst du bekennen, das heißt, du musst was rufen, was sprechen. Herr, rette mich, du bist Herr. Jesus, du bist Herr, rette mich. Also Jesus als Herrn anerkennen und mit dem Munde sprechen. Du bist Herr und jetzt brauche ich dich. Das muss man mit dem Munde tun. Aber mit dem Herzen muss man glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, diesen Herrn. Dass der also lebt. Und wenn man das tut, das eine mit dem Mund und das andere mit dem Herzen, dann wird man gerettet und gerechtfertigt. Denn mit dem Munde bekennt man, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zum Heil, zur Rettung. Und jetzt kommen zwei Bibelverse, die das belegen, was er soeben sagte. Paulus bringt immer wieder Bibelverse und sagt, schau, das steht doch schon geschrieben. Denn es steht geschrieben, denn die Heilige Schrift sagt, Vers 11, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir haben ja gesagt, etwas muss man mit dem Munde tun und etwas muss man mit dem Herzen tun. Und er fängt von hinten an, er sagt, mit dem Herzen muss man glauben. Und jetzt kommt der Beleg fürs Glauben. Und er zitiert aus Jesaja 28, Vers 16, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jetzt sagt er das Zweite. Zuerst hat er gesagt, mit dem Herzen wird geglaubt. Da kommt das Zitat aus Jesaja, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jetzt kommt das Andere. Vorher hat er gesagt, mit dem Munde muss man bekennen, Jesus ist Herr. Jetzt kommt das Zitat aus Joel Kapitel 3, Vers 5. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also er belegt beide Sachen. Das mit dem Herzen, Glauben, belegt er mit Jesaja 28, Vers 16. Das mit dem Munde, Bekennen, belegt er mit Joel Kapitel 3, Vers 5. So steht es geschrieben, also derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also anrufen tut man mit dem Mund, glauben tut man mit dem Herzen. Anrufen heißt bekennen, Jesus als Herrn bekennen. Herr, du bist Herr, ich anerkenne es und ich brauche dich jetzt, rette mich. Man muss beten, man muss sich an Jesus Christus wenden, um gerettet zu werden. Man muss auf die Knie gehen und vor diesen Jesus von Nazareth, der Messias ist, muss man sich beugen und ihn jetzt anrufen um Rettung. Und zweitens, man muss glauben, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er nicht nur gestorben ist, sondern dass sein Tod zur Sühnung für unsere Sünden ist. Er selber hat den Tod gar nicht gebraucht. Er hätte nicht sterben müssen. Aber er hat einen stellvertretenden Tod erlitten. Soweit. Und jetzt kommt Der zweite Grund für in Kapitel 10, Vers 14 bis 21, warum hat Gott Israel verworfen? Der eine Grund war, sie haben keine Erkenntnis, keine Heilserkenntnis. Sie haben zwar Eifer, aber sie haben nicht die richtige Erkenntnis. Das heißt, sie haben nicht wirklich das annehmen wollen, dass Jesus der Messias ist. Und sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten und die Glaubensgerechtigkeit, die wollten sie nicht. Der zweite Grund ist, warum Gott Israel verworfen hat, oder ein zweiter Grund für die Verwerfung ist, dass Gott sich so bemüht hat und Israel hat nicht reagiert. Nachdem der Messias verworfen war, nachdem der Messias auf dem Thron Davids sich gesetzt hat, hat Gott weiter um Israel geworben, weiter, hat das Evangelium verkündigen lassen und sie haben nicht hören wollen. Lesen wir den Text. Vers 14. Wie also sollten sie anrufen den, an den sie nicht glaubten? Wie sollten sie aber an einen glauben, von dem sie nicht hörten? Wie sollten sie aber hören ohne Verkündiger? Wie sollten sie aber verkünden, wenn sie nicht gesandt werden? So wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium sagen und die gute Botschaft sagen. Frieden. Die Füße derer, die die gute Botschaft des Evangeliums sagen und die guten Dinge des Evangeliums sagen. Nicht alle jedoch gehorchten der guten Botschaft. Hier haben wir es. Er sagt, schaut, woran liegt das Problem? Sie haben ihn nicht angerufen. Ja, um ihn anzurufen, muss man ja eher glauben. Ja, aber sie haben nicht geglaubt. Ja, um zu glauben, muss man ja hören. Ja, dann, um zu hören, braucht man aber einen Verkündiger. Und jetzt sagt er, schaut, die Juden haben nicht gehorcht, sie haben der guten Botschaft, dem Evangelium nicht gehorcht, denn Jesaja sagte, wer hat geglaubt? Unsere Kunde. Vers 17, demnach ist also der Glaube aus dem Gehörten, also aus der Kunde. Die Kunde ist aber durch das von Gott gesprochene Wort. Er sagt, schau, zuerst haben wir gesprochen von Glaube, aber um glauben zu können, braucht man eine Verkündigung, ein Wort. Und um ein Wort zu haben, was verkündigt wird, braucht man einen Prediger, also jemanden, der das Wort verkündigt. Und jetzt sagt er in Vers 17, demnach ist also der Glaube, ja, Vers 18, jedoch sage ich, sie haben sie nicht gehört. Doch, klar haben sie gehört. Doch, in jeden Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus und zu den Enden des Weltreiches gingen ihre Worte. Das ist ein Zitat aus einem Psalm, aber Paulus verwendet das Zitat an auf seine Situation. Gehen Sie mit mir zurück ins Jahre 56 oder 57, wann Paulus diesen Brief geschrieben hat. Was war da? Wo war das Evangelium hingekommen? Zuerst von Jerusalem nach Judäa, von Judäa nach Samaria, nach Galiläa, dann hinaus in den Norden, dann nach Antiochia. Dann kam das Evangelium nach Zypern, dann kam es nach in die heutige Türkei, dann kam es nach Griechenland hinüber, nach Makedonien und dann kam das Evangelium nach Rom. Es kam eigentlich schon relativ früh nach Rom, zu Paulus kam es später nach Rom, aber vorher gab es schon Leute, die auch in Rom, die herumreisten und das Evangelium nach Rom brachten. Also gab es sogar in Rom schon viele Christen und wenn es in Rom war, dann war es auch in der ganzen römischen Welt. Denn Rom war das Zentrum der damaligen Welt und alle Wege führen nach Rom, heißt es ja. Und damals hieß es auch so, alle Wege führten nach Rom. Und alle Leute kamen nach Rom und gingen wieder in die Provinz zurück. Und zwar kam das Evangelium bis in die entlegensten Teile des gesamten Römischen Reiches. Paulus sagt, bis an die entlegensten Teile der Erde. Ja, das war die damals bekannte Erde. Die bekannte Welt, das ist so ein Ausdruck, der in der Bibel oft verwendet wird, für die bekannte Welt. Zum Beispiel Augustus ließ ein Erlass ausgehen über das ganze Reich, das heißt die ganze Erde, ja, alle Völker. Erdkreis, ganzen Erdkreis, das ist das Römische Reich, ist hier gemeint. Also, das Evangelium war zum Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wurde, war das Evangelium schon im ganzen Römischen Reich verbreitet. Die Juden waren ja zerstreut im ganzen Römischen Reich. Und man nennt das Diaspora. Diese Juden waren Händler, waren sehr reich übrigens. Die waren damals schon reich, die waren immer reich, die Juden. Die können es mit dem Geld. Und die haben Handel getrieben im ganzen Römischen Reich und haben dort überall sind auch Juden hingekommen, die mit dem Evangelium bekannt geworden waren. Und so kam das Evangelium überall in die entlegensten Teile des Römischen Reiches. Paulus wollte nach Spanien reisen. Warum? Um die Christen, die dort inzwischen Christen geworden waren, zu stärken. Um das Evangelium zu verkündigen an noch weitere Gegenden in Spanien. Das heißt, das Evangelium hatten die ganzen Juden des Römischen Reiches gehört. Das heißt natürlich nicht jeder Einzelne, aber im Wesen war das Evangelium überall hingekommen. Haben Sie es nicht gehört? Doch, gehört haben Sie schon. Vers 19, jedoch sage ich, hat Israel nicht verstanden? Nächste Frage, könnte es sein, dass sie es nicht verstanden haben? Als erstes sagt Mose, ich werde euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über ein unverständiges Volk werde ich euch erzürnen. Aber Jesaja erkühnt sich und sagt, ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Ich wurde offenbar denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus zu einem ungehorsamen Volk. Ungehorsam heißt hier übrigens im Unglauben ungehorsam. Also ungehorsam, weil sie nicht glaubten. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Paulus wendet hier lauter Zitate aus dem Alten Testament an, denn er spricht ja zu Juden. Und deshalb will er hier jüdische, alttestamentliche Zitate bringen. Aber was heißt das? Hat Israel nicht gehört? Doch, die Juden haben im ganzen Römischen Reich haben sie gehört von Christus. Haben sie es nicht verstanden? Doch, sie haben es verstanden. Es ist nicht das Problem, dass sie nicht die Botschaft verstanden haben. Nein, das Problem ist, dass sie ungehorsam waren durch den Unglauben. Das ist das, was er in Vers 21 sagt. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem in Unglauben ungehorsamen Volk. Das sind die Juden im ganzen Römischen Reich. Die Juden von Palästina, die Juden von der Türkei, der heutigen Türkei, die Juden von Ägypten, die Juden von Griechenland und die Juden von Rom. Alle haben das Evangelium gehört, aber sie wollten es nicht glauben. Und das ist ungehorsam. Gott ist es. Es liegt also nicht daran, dass Gott sich nicht bemüht hätte, die Juden zu erreichen. Doch, der hat sich bemüht. Überall ging das Evangelium hin und Gott streckt die Hand aus und sagt, lass dich retten, lass dich retten. Und sie haben nicht geglaubt. Sie blieben ungehorsam und widersprechend. Ja, und dann kommt Kapitel 11. Wir wollen aber hier eine kurze Pause machen von 10 Minuten. Schauen Sie, dass Sie nach 10 Minuten dann wieder zurück sind. Wir beten zum Abschluss, wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dein Evangelium überall hin verkünden hast lassen. Dort in jener wichtigen Zeit, zur Zeit von Paulus, wo das Evangelium in jede Ecke des Römischen Reiches hinausgegangen ist. Und über die ganze Erde, die damals bekannte Erde. Herr, ich danke dir, dass du deine Hände ausstrecktest und dass du auch heute noch deine Hände ausstreckst zu allen Menschen hin. Lasset euch retten. Danke, Herr, auch für die Pause, die wir jetzt haben dürfen. Wir beten um deinen Segen, auch für nachher. Amen. Ja, wir wollen jetzt weiterfahren. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch schwierige Textstellen lesen dürfen. Wir beten, dass du uns Konzentration und Gelingen gibst, gerade in diesem Kapitel Römer, Kapitel 11, das wir heute und morgen noch betrachten wollen. Herr, du siehst, dass wir sind fehlerhafte Menschen, wir erkennen oft nur kleine Stücke. Hilf uns, dass wir verstehen, was der Gedankengang des Apostels ist in diesem Kapitel. Wir beten auch, dass wir auch die Demut haben zu warten, wenn noch nicht alles so ganz klar ist. Du kannst uns zu deiner Zeit auch Licht geben. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der über allem steht. Hilf heute Abend, gerade jetzt auch in dieser nächsten halben Stunde. Amen. Wir kommen nun zu einem Kapitel, das in der Christenheit ein bisschen umstritten ist. Es hat auch einige Schwierigkeiten. Es gibt auch zwei Verse, die in der Übersetzung ein bisschen genauer zu betrachten sind. Es geht um die Frage der Grenzen der Verwerfung Israels. Paulus hat ja jetzt klar gemacht, es war Gottes gutes Recht, Israel zu verwerfen. Wenn sie nicht an den Messias glauben, dann gehen sie verloren ohne den Messias. Das ist Gottes gutes Recht, dass er bestimmt hat, man kann nur aus Gnade gerettet werden durch den Glauben an den Messias. Dann haben wir gelernt, dass der Grund für die Verwerfung ist genau der Unglaube, der Ungehorsam dieses Volkes, das heißt derer, die nicht glauben wollen, nicht das ganze Volk, aber viele von ihnen. Das ist der Grund für die Verwerfung. Und jetzt kommen wir zu den Grenzen der Verwerfung Israels. Die Frage ist also, ist Israels Verwerfung total und gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr für Israel gerettet zu werden, nachdem sie den Messias verworfen haben? Nun, wir lesen zuerst die ersten Verse hier. Ich sage also, verstieß Gott sein Volk? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams vom Stamme Benjamin. Also wenn wir jetzt diesen Vers, ich möchte jetzt einfach gerade bei diesem Vers stehen bleiben, wenn wir jetzt diesen Vers lesen, dann ist klar, es geht um das Volk Israel, es ist das historische Volk, das, von dem er die ganze Zeit sprach, es geht um die Verwandten des Paulus, also die Stammverwandten, das heißt, es geht um das fleischliche Israel. Und die Frage ist, hat Gott dieses fleischliche Israel, das ja im Alten Testament sein Volk war, hatte das jetzt gänzlich verstoßen? Paulus sagt nein, das sei ferne. Also Gott hat dieses fleischliche Israel, das den Messias ablehnt, nicht verstoßen. Und jetzt kommt eine Begründung. Woher weiß Paulus das? Die Beweisführung zuerst hier, und er sagt, denn auch ich bin ein Israelit, also ich bin genauso ein Israelit wie das fleischliche Israel, aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er im Voraus kannte. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sagt er, sie töteten deine Propheten, gruben deine Altäre ab und ich blieb alleine übrig und sie trachten nach meiner Seele. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich ließ mir übrig bleiben 7000 Mann, die vor Baal das Knie nicht beugten. So ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Gnadenerwählung geworden. Wenn aber durch Gnade, ist es nicht mehr aus Werken. Sonst wird die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber aus Werken ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Vers 7. Was ist also zu sagen? Wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht. Aber die Erwählung erreichte es. Die übrigen wurden verhärtet. So wie geschrieben ist, Gott gab ihnen einen Schlafgeist, Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören, bis zum heutigen Tage. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge immer zu. Also in diesem Abschnitt, die Hauptaussage ist, nicht das gesamte Volk ist verstoßen. Wenigstens Paulus ist nicht verstoßen. Der sagt, ich bin auch ein Benjaminiter, ein Israelit. Ja? Ich bin nicht verstoßen. Bitte schaut mich an. Ich bin einer, der an den Messias jetzt glaubt. Und wenigstens ich bin ein Vertreter des fleischlichen Israel. Ich komme aus dem fleischlichen Israel heraus. Also das ist meine Verwandtschaft. Also hat Gott Israel nicht verstoßen. Ich bin der Beweis. Es geht nicht um die Frage, ob alle Israeliten gerettet werden. Die werden sowieso nicht alle gerettet. Das hat er ja schon gesagt. In Kapitel 9, Vers 27 haben wir gelesen, selbst wenn die Zahl der Israeliten wie der Sand am Ufer des Meeres werde, es wird sowieso nur der Überrest gerettet werden. Also nicht ist die Frage, ob alle Israeliten gerettet werden. Ja? Nein, werden sowieso nicht gerettet. Aber einige werden gerettet. Und Gott hat schon allein deshalb das Volk nicht verstoßen, weil es einige gibt, die jetzt an den Messias glauben. Und die an den Messias glauben, die werden gerettet werden. Die gehen in die ewige Herrlichkeit ein und die kommen nicht ins Gericht. Also Paulus selber ist der Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Gott hat für sein Volk nicht verstoßen, dass er im Voraus kannte. Also Gott hat sein Volk im Voraus gekannt. Übrigens, das Wort für kannte bedeutet im Griechischen jemanden kennen und lieben. Kennen, wissen Sie, man kann ja jemanden kennen und jemanden kennen. Ich kenne irgendjemand, den ich schon einmal gesehen habe, sagt, ja, ich kenne dich, ja, ich habe dich einmal getroffen, ich kenne dich, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Ja. Oder man kann jemanden kennen, ich kenne meine Frau zum Beispiel. Ja. Ich kenne meine Frau und ich kenne meine Kinder. Damit sage ich nicht nur, dass ich sie einfach weiß, es gibt sie, irgendwo gibt es da in der Schweiz, gibt es meine Frau und meine Kinder. Nein, ich habe eine Beziehung zu denen, ich liebe sie. Wenn der Herr Jesus sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, dann meint er, ich kenne sie mit Liebe. Die sind mein Eigentum. Da habe ich eine besondere Beziehung zu denen. Und wenn er anders mal sagt, ich kenne euch nicht, geht weg von mir. Na, er kennt sie schon. Er weiß genau, wer die sind. Er ist ja allwissend. Aber er hat keine Beziehung zu ihnen. Wenn Paulus hier sagt, Gott hat sein Volk gekannt, dann meint er, er hat eine Beziehung zu dem Volk gehabt. Gott hat dieses Volk aus Israel heraus, aus Ägypten herausgeholt. Das ist mein Volk, hat er gesagt. Und ich kenne mein Volk. Und ich liebe mein Volk. Die gehören mir. Dieses Israel, um das er sich so sehr bemüht hatte. Das ist sein Volk. Dieses fleischliche Israel, das ihm dann so viel gesündigt hat. Es ist trotzdem sein Volk. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem Paulus gelebt hat. Wir gehen jetzt wieder ins Jahr 56 zurück, ja? Als dieser Brief geschrieben wurde. Bis zu diesem Tag gab es immer noch ein Israel. Man wusste, wo dieses Israel zu finden ist. Man braucht nur nach Jerusalem schauen und man fand, aha, diese Leute da, das sind die Juden. Und man konnte sogar in Rom einen Israeliten erkennen oder treffen. Und der hat gesagt, ja, das ist das Volk meiner Väter. Also dieses historische Israel war immer noch als gültiges, echtes Volk da. Und es war immer noch das Volk, mit dem Gott eine Geschichte gemacht hat. Es waren die Nachkommen derer, die Gott aus Ägypten herausgeholt hat. Natürlich gab es auch Proselyten, das heißt solche, die sich dem Volk Israels angeschlossen haben. Klar, die wurden dann auch einfach dazugezählt. Aber der Kern des Volkes, das ist das historische Israel. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und dann kommt in den Versen 2 bis 4, weist dahin auf den Elia. Er sagt, wisset ihr nicht, dass die Schrift bei Elia sagt, Herr, sie töteten die Propheten und ich bin alleine übrig. Elia sagt, ich bin der Einzige, der noch übrig ist von deinem Volk, bin ich, sagt Elia. Die anderen sind alle abgefallen in den Baalskult. Aber Gott sagt, nein, stimmt nicht. Es sind noch 7000 Leute da, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Das heißt, diese 7000 waren der Überrest Israels, der treue Kern des Volkes in der damaligen Zeit. Das war Gottes treues Israel. Mit dem hat Gott sich noch identifiziert. Er sagt, das ist mein Volk. Ja? Die machten das Königreich Gottes aus im Alten Testament. Das waren die, wo Gott noch Herr war über sie, wo Gott noch König war über sie. Und dann kommt Paulus in Vers 5 und zieht eine Schlussfolgerung und er sagt, so ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest entstanden nach Gnadenerwählung. Er sagt, in der jetzigen Zeit, im Jahre 56 nach Christus, in der jetzigen Zeit ist immer noch ein Überrest da. Wer ist denn der Überrest? Er sagt, es ist der Überrest nach Gnadenwahl. Gnadenerwählung, was heißt das? Das ist eine Kurzform für den Ausdruck, dass sie sind diejenigen, die in Christus Erwählte sind. Was heißt denn das jetzt wieder? Nun, in Christus, im Neuen Testament geschieht die Erwählung in Christus. Im Alten Testament geschah die Erwählung, dass Gott gesagt hat, so Abraham, dein Sohn Isaak, dein Sohn Jakob, da hat er so erwählt, sein Heilsvolk oder sein geschichtliches Volk Israel, hat er so erwählt. Ja? Im Neuen Testament nicht. Im Neuen Testament geschieht die Erwählung in Christus. Das heißt, der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, kommt durch den Glauben in Jesus Christus hinein. Dann ist man, und sobald ein Mensch in Jesus Christus ist, gilt er als ein Erwählter. Wieso? Weil Christus der Erwählte ist. Christus ist der Erwählte Gottes. Haben schon die alten Leute gesagt, die Juden haben gewusst, der Messias ist der Erwählte Gottes. Erwählt ist ein Ausdruck, der die Wertschätzung desjenigen kennzeichnet. Wenn ich zu meiner Frau sage, du bist meine Erwählte, dann freut sie sich. Warum? Weil ich damit eine Wertschätzung ausdrücke. Ich sage, du bist mir kostbar, du bist mir höchst wertvoll, ja? Meine Erwählte. Ja, wie ist sie denn meine Erwählte geworden? Indem sie Ja gesagt hat. Das lag an ihr, ob sie meine Erwählte wird oder nicht. Nun, hätte sie Nein gesagt, wäre sie nicht meine Erwählte. Die Initiative ging zwar aus von mir, ja, ich habe gefragt, aber ich habe sie nur eingeladen. Darf ich dich einladen zum Heiraten? Und sie hat Ja gesagt. Ja. Das heißt, Erwählung in der Tatsache, ja, tatsächlich erwählt wird man dadurch, dass man Ja sagt zu Christus. Wer Ja sagt zu Christus, kommt in Christus hinein. Das ist wie mit diesem Blatt Papier, das ich hier habe, hier, das ist ein Blatt Papier, das bin ich. Und als ich den Herrn Jesus Christus aufnahm, als ich Ja sagte zu Christus, dann hat Gott gesagt, gut, dann bist du jetzt in Christus, ich gebe dich jetzt in Christus hinein. Und jetzt bin ich in Christus, so wie das Blatt Papier in der Bibel ist, bin ich in Christus. Wenn ich jetzt die Bibel dahin lege, dann liege ich auch dort. Ja? Nein, der Zettel liegt auch dort. Ja? Überall, wo die Bibel hinkommt, dort ist der Zettel auch. Jetzt liegt der Zettel da, weil er in der Bibel ist. Ja? Das heißt also, ich bin in Christus hinein versetzt worden. Alles, was mit Christus geschieht, geschieht mit mir. Danke. Alles, was mit Christus geschieht, geschieht mit mir. Alles, was Christus ist, bin ich. Christus ist gerecht. Ich auch? Ja. Christus ist heilig. Ich auch? Ja. Ich bin geheiligt in Christus. Christus ist ein Sohn. Der hat den Titel Sohn. Bin ich auch Sohn? Ja, ich habe die Sohnschaft in Christus. durch meine Verbindung mit ihm bin ich auch Sohn. Das heißt, ich bin jetzt genau, und Christus ist ein Erwählter, ein Geliebter, was höchst Kostbares. Und ich auch, in Christus. Und die Gemeinde auch, jeder der Gemeinde ist in Christus. Deshalb ist die Gemeinde in Christus eine Erwählte. Sobald man Christ wird, sobald man hineinkommt, ist man erwählt. Wenn man noch, bevor man Ja sagt zu Christus, ist man nicht erwählt. Ist man eben draußen. Sobald man Ja sagt, ist man erwählt. So einfach ist das mit der Erwählung. Das heißt, jeder Mensch entscheidet selber, ob er erwählt wird oder nicht. Denn die Erwählung ist Christus. Und deshalb sagt Paulus hier, die Gnadenwahl, das sind alle Juden, die Ja sagten zu Christus. Die sind nämlich aus Gnade in Christus Erwählte. Aus Gnade, wieso? Weil es nicht aus Werken geschah, sondern sie haben sich rein und allein auf die Gnade Christi verlassen. Und Gott hat diese Gemeinde übrigens, Gott hat das von Ewigkeit her, war das schon sein Plan, dass die Gemeinde in Christus erwählt ist. Schon von Ewigkeit her hat er den Plan, den Entschluss gefasst, dass die Gemeinde, sein Volk, in Christus eine erwählte Gemeinde sein wird. Deshalb steht in Epheser 1, Vers 4, gleich wie er uns vor Grundlegung der Welt erwählte in Christus. Uns, die Gemeinde, uns, die Schar der Heiligen, die hat er vor Grundlegung der Welt erwählt in ihm, in Christus, nicht außerhalb von Christus. Außerhalb von Christus gibt es keinen Erwählten. Also, deshalb Gnadenwahl. Gnadenwahl, wo waren wir? Vers 5. So ist also auch in der jetzigen Zeit ein Überrest entstanden nach Gnadenerwählung. Das ist also der Teil Israels, der durch den Glauben die Gnade in Jesus Christus angenommen hat und so in Jesus Christus hineingekommen ist. In diesem Sinne. Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so ist es nicht aus Werken, klar, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Ist ja logisch. Wenn es aus Gnade ist, dann ist es nicht aus Werken. Das schließt sich aus. Klar. Gut. Vers 7. Was ist also zu sagen? Wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht. Wonach hat Israel getrachtet? Das historische Israel. Wonach haben sie getrachtet? Nach einer Gesetzesgerechtigkeit. Das heißt, sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufgrund von guten Werken aufrichten. Das geht nicht. Das haben sie nicht erreicht. Sie haben keine Gerechtigkeit bekommen. Aber die Erwählung, das heißt, die Gruppe, die jetzt in Christus die Erwählten sind, ja, die Erwählung, die Gnadenwahl, die erreichte es. Die hat die Gerechtigkeit erreicht. Warum? Weil sie in Christus ist. Die übrigen wurden verhärtet. Wann? Wann? Jetzt müssen wir Acht geben. Geschichte. Wie verlief denn die Verhärtung in der Geschichte? Zuerst waren die Pharisäer. Die haben ihr Herz hart gemacht gegenüber Christus. Dann hat er ihnen gesagt, trefflich hat Jesaja gesagt, das Volk das Herz dieses Volkes ist hart und mit ihren Augen sehen sie und obwohl sie mit den Augen sehen, sehen sie nicht und obwohl sie mit den Ohren hören, hören sie nicht. Und das Herz dieses Volkes ist also verhärtet. Das waren die Pharisäer. Dann bei der Kreuzigung Jesu waren es die Führung, die israelitische Führung. Das waren die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Führer des Volkes, die lehrmäßigen Führer des Volkes, die das Volk anleiteten. Sie haben sich verhärtet. Sie haben Jesus Christus schlussendlich ans Kreuz gebracht. Und das Volk hat einfach mitgemacht. Ja? Sie haben sich verhärtet. Wenn sie sich verhärtet haben, dann hat Gott sie verhärtet. Es geht immer so. Der Mensch verhärtet sich, dann kommt ein Gericht und Gott verhärtet ihn. Aber bitte, verhärten heißt nicht, dass man sich nicht bekehren kann. Bitte verstehen Sie das Wort Verhärtung nicht falsch. Verhärtung heißt, dass sie für eine gewisse Zeit lang, sind sie unzugänglich dem Evangelium. Sie haben sich verhärtet und dann hat Gott ihnen wie die Türe zugeschlossen. Aber für eine gewisse Zeit lang, nicht für alle Ewigkeit. Denn wir wissen genau, dass einige Pharisäer sich dann doch noch bekehrt haben. Und einige Priester wurden dem Glauben gehorsam. Später, Kapitel 5 in der Apostelgeschichte, kamen einige von den Obersten zum Glauben. Das heißt also nicht, dass jedem Israelit die Möglichkeit genommen wird, sich zu bekehren. Das heißt das nicht. Eine Zeit lang hat Gott gesagt, wenn ihr nicht hören wollt, gut, dann schließe ich euch die Tür zu. Und ihr könnt euch jetzt nicht bekehren. Dann kommt die nächste Gruppe, die Hohenpriester bei der Kreuzigung. Wenn ihr euch nicht hört, gut, mache ich zu. Dann, was war dann? Dann war Pfingsten. Zu Pfingsten kam der Heilige Geist und Petrus predigt in Jerusalem. Warum predigt er in Jerusalem? Man könnte sagen, ja, die Israeliten sind ja verstockt und verhärtet. Brauchst du gar nicht predigen, Petrus. Spar dir die Mühe. Dieser Israel ist ja verhärtet. Nein. Verhärtung heißt ja nicht, dass sie für immer verhärtet sind. Verhärtet waren sie immer, es geht immer um die Gruppe, die zugemacht hat. Die Gruppe, das waren hier die Obersten. Die haben zugemacht, die haben sich ihr Herz zugemacht. Jetzt kommt die nächste, jetzt sind das Volk in Jerusalem. Jetzt hört das Volk in Jerusalem noch einmal die Botschaft, und zwar von Petrus. Und alle hören es, oder viele hören es. Ja, die haben ganz Jerusalem erfüllt mit dem Evangelium. Überall haben sie in Jerusalem das Evangelium verkündigt. Die ganze Stadt war voll Evangelium. Und was geschah? Es kamen 3.000, es kamen 5.000 Männer, es kamen noch mehr Frauen, es kamen viele, viele zum Glauben. Aber eben nicht alle. Die übrigen, die nicht zum Glauben kamen, in dieser Rettungsstunde, in dieser Zeit, wo das Evangelium zu Pfingsten verkündigt wurde und die nächsten Tage und Wochen, in dieser Zeit, wer da nicht zum Glauben kam, hat Gott verhärtet. Sie haben sich zu sich selber verhärtet und hat Gott die Tür zugemacht. Was ist jetzt? Jetzt geht das Evangelium nach Judäa und nach Samaria, Galiläa und so weiter. Das Evangelium geht jetzt weiter. Und wer hört, kommt zum Glauben. Viele Juden kamen zum Glauben. In Judäa, in Galiläa, in Samaria kamen viele zum Glauben. Apostelgeschichte 8, die ganze Schar kam zum Glauben. Ja, Samaritaner. Aber die anderen nicht. Und die nicht zum Glauben kamen, die wurden verhärtet. Das war stückelweise. Und dann ging das Evangelium nach Antiochien, in Syrien, also im Norden von Israel. Antiochia, Syria, kam das Evangelium dorthin. Viele glaubten, Juden. Aber die anderen, die nicht glaubten, wurden verhärtet. Die haben sich selbst verhärtet und dann hat Gott sie verhärtet. Und man fragt ja, wieso? Warum denn das Ganze? Weil Gott einen Zweck damit, weil Gott etwas damit bezwecken wollte. Er sagt, wenn Israel sukzessive Nein sagt zu Christus, dann habe ich das Recht, das Evangelium den anderen zu bringen. Kommt zur Hochzeit, das Fest ist fertig, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Die Geladenen sagen, nein, wir wollen nicht kommen. Was macht der König? Gut, dann geht jetzt raus, geht raus an die Straßen und an die Zäune und überall, wo ihr nur Leute findet. Das heißt, jetzt geht das Evangelium nicht an die geladenen Gäste. Wenn die Geladenen sich nicht für würdig achten des ewigen Lebens, dann gehe ich halt zu den Heiden. Und er geht zu den Heiden. In Antiochia, in Pisidien, Apostelgeschichte 13, kommt Paulus dorthin, am ersten Sonntag das Evangelium wird verkündigt. Die Juden hören, einige glauben, die meisten glauben nicht. Am nächsten Sonntag wieder große Versammlung, Evangelium wird verkündigt. Die Heiden kommen auch, hören auch zu. Und als die Juden verhärten sich, Paulus sagt, dann gehe ich, wenn ihr nicht hört, wenn ihr das Evangelium nicht annehmt, dann gehe ich zu den Heiden. Wieso sagt er denn das? Warum sagt er ihnen das? Er hätte auch sagen können, na, dann gehe ich halt zu den Heiden. Aber er sagt es ihnen, Leute, wenn ihr nicht hört, gehe ich zu den Heiden. Warum sagt er ihnen denn? Wir werden gleich lesen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Habe ich gestern schon erwähnt, kurz. Das heißt, Gott hat Israel sukzessive verhärtet, schrittweise. Verhärtung heißt nicht, dass die Tür für immer zu ist. Nein, Gott will ja sie wieder erreichen durch Reizung, indem er das Evangelium zu den Heiden gehen lässt. Gott hat sie deshalb verhärtet, weil er jetzt ein Recht hat, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Einen jüdischen Messias für die Heiden, das war unerhört. Lesen wir weiter. Vers 11. Also das, die Verhärtung, das wird beschrieben in Vers 9, 8, 9, 10, das habe ich gelesen. Gott hat ihnen einen Schlafgeist gegeben. Schlafgeist heißt nicht, dass sie für immer schlafen. Ja? Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören bis zum heutigen Tag. Israel hat stückelweise hat sie sich verschlossen und Gott gibt ihnen Augen, um nicht zu sehen. Das heißt, sie sehen nicht bis zum heutigen Tag. Im Jahr 56 nach Christus. Wo denn? Ah, in Antiochia, dann kam man nach Zypern, dann kam man nach Pisidien, dann kam man nach in die Gegend von Makedonien, Griechenland. Überall gab es Juden. Und überall hat dort, wo die Juden Nein gesagt haben zum Evangelium, hat Gott ihnen dann die Tür geschlossen. So geht es bis zum heutigen Tag, bis zum Jahr 56. Gut. Und David sagt, es werde ihr Tisch zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Er zitiert jetzt einen Vers aus dem Psalmen und sagt, dieser Vers, der ist zwar damals bei den Psalmen auf was anderes bezogen, aber er bezieht das auf Israel. Er sagt, wenn sie so verharren, dann wird ihnen ihr Tisch zur Schlinge. Das heißt, dann kommt ein Gericht. Dann wird das ihnen zum Fallstrick, zum Anstoß, zur Vergeltung. Dann werden sie in ein furchtbares Gericht kommen und werden nie mehr die Chance haben, sie gerettet zu werden. Das Gericht lag 14 Jahre voraus oder 13 Jahre. In 13 Jahren sollte das Gericht kommen. Also, jetzt hat sich Gott wenn Gott sich jetzt den Heiden zuwendet, heißt das aber nicht, dass Gott Israel gänzlich verworfen hat. Das ist jetzt sein Argument und das kommt jetzt in den nächsten Versen. Die Tatsache, dass Gott sie verhärtet hat, heißt nicht, dass er sie gänzlich verworfen hat, sondern Gott wirbt immer noch um die Israeliten im Jahre 56, immer noch. Und jetzt lesen wir haben noch ein paar Minuten, jetzt lesen wir in Vers 11, Vers 11. Ich sage also, stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten? Ich darf hier diesen Text sogar, hier auf, habe ich hier auf einer Folie, weil ich die etwas zeigen möchte, nämlich in Bezug auf die Übersetzung. Ich sage also, stießen sie an oder stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten? Was heißt das? Paulus stellt die Frage. Überlegt mal. Was war denn, die Israeliten haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes, Jesus Christus. Da liegt Jesus Christus als Stein und sie wollen ihn nicht haben, aber sie stolpern über ihn. Und was geschieht? Sie stolpern und wenn man stolpert, dann fällt man. Im Griechischen ist das Wort stolpern so stolpern, dass man fällt. Also deshalb muss man hier übersetzen, damit sie fallen und liegen bleiben sollten. Und wenn man hingefallen ist, dann sagt, jetzt liegen sie am Boden, die Israeliten, sie sind jetzt liegen am Boden und jetzt fragt er, die Tatsache, dass sie sich jetzt da an dem Stein des Anstoßens gestört haben und dass sie jetzt gestolpert sind, das heißt, dass sie jetzt den Messias verworfen haben, bedeutet das jetzt, dass sie liegen bleiben sollen? Hat Gott sie fallen lassen oder hat Gott ihnen dieses Gericht geschickt, diese Verhärtung, dass sie nie mehr die Möglichkeit haben, sich zu bekehren? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu den Heiden gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fehltritt Reichtum der Welt ist und ihr Heilsverlust Reichtum der Heiden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Worum geht es hier? Er sagt, schaut, Gott hat die Israeliten, nachdem sie den Messias und das Evangelium abgelehnt haben, in Jerusalem und in Antiochia und in Antiochia Pisidia und in Athen und überall, wo die Juden waren, Gott hat diese Israeliten nicht deshalb verhärtet, damit sie in alle Ewigkeit verhärtet bleiben. Nein, Gott hat sie verhärtet, damit er durch ihre Verhärtung das Evangelium zu den Heiden bringen kann. Das ist es. Das heißt, die Heidenmission, das war Gottes Anliegen. Er sagt, die Israeliten wollen nicht hören. Okay, sie wollen nicht hören. Gut, dann mache ich zu. Nächste Israeliten, die wollen auch nicht hören, mache ich zu. Nächste, wollen auch nicht hören. Und so geht es durch die Geschichte. 26 Jahre, bis zum Jahr von Paulus, bis zum Jahr 56 nach Christus. 26 Jahre lang hat Gott gewartet. Wollen sie nicht doch? Und immer, wenn das Evangelium verkündigt wurde, sagten sie nein. Gut, dann hat Gott die Tür zugemacht für die Juden. Aber die Tür geht jetzt auch für die Heiden. Das Evangelium ging zu Cornelius, das Evangelium ging zu allen anderen Heiden im ganzen Römischen Reich. Überall nahmen die Heiden das Evangelium gern an. Nicht jeder Heide, klar, aber viele Heiden nahmen das Evangelium an. Große Schar, eine große Fülle. Das heißt, der Fehltritt Israels brachte den Heiden einen Reichtum. Das ist gemeint. Der Fehltritt Israels, die Tatsache, dass Israel den Messias verworfen hat, brachte den Heiden den Reichtum, dass sie jetzt das Evangelium aufnehmen können. Das ist gemeint. Wenn aber ihr Fehltritt Reichtum der Welt ist und ihr Heilsverlust, ihr Schade, ja, Reichtum der Heiden ist, wie viel mehr ihre Heilsfülle? Bei ihnen steht vielleicht hier Fülle oder ich weiß nicht, was bei ihnen steht. Wenn bei ihnen Vollzahl steht, dann dürfen sie getrost durchstreichen und Fülle drüber schreiben. Denn das Wort Vollzahl ist zwar eine mögliche Übersetzung vom Pleroma, aber das ist eine Sonderübersetzung. Es geht hier einfach um die Fülle. Es geht nicht um eine volle Zahl, sondern es geht um die Fülle. Es geht um das Gegenteil von Heilsverlust. Sie haben ja, ich denke, Schlachter hat Verlust. Wenn ihr Fehltritt Reichtum der Welt ist und ihr Verlust Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihr Gewinn. Das ist das Gegenteil von Verlust, das Gewinn, Heilsgewinn, Fülle. Nicht gemeint ist eine große Anzahl von Israeliten, sondern es ist das Gegenteil gemeint. Es ist der Gewinn, der Heilsverlust. Israel hat Nein gesagt, Israel hat Nein gesagt zu Messias. Was war das Ergebnis? Heilsverlust. Sie kommen nicht zum Heil. Jetzt geht das Evangelium zu den Heiden. Die Heiden bekommen das Heil, sie werden reich durch Christus. Wenn also schon der Fehltritt von Israel Reichtum der Welt ist, wie viel mehr wird der Heilsgewinn Israels Reichtum sein? Wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn Israel Ja sagt zu dem Messias? Das ist gemeint. Also, wenn ihr Fehltritt, ihr Nein sagen zum Messias Reichtum der Welt ist, wie viel mehr wird ihr Ja sagen zum Messias ein großer Gewinn sein? Wie viel mehr Reichtum wird ihr Heilsgewinn sein, wenn sie Ja sagen? Das heißt, Gott hat nicht die Tür für Israel zugemacht. Nein, hat er nicht. Denn euch, die ihr von den Völkern seid, sage ich, insofern ich ja der Apostel derer bin, die von den Völkern sind, verherrliche ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Beachten Sie das Wörtchen denn. Denn euch, die ihr von den Völkern seid, also in der Schlachterübersetzung ist das Wörtchen denn da, denn euch, die ihr von den Völkern seid, sage ich, insofern ich der Apostel derer bin, die von den Völkern sind, verherrliche ich meinen Dienst. Paulus sagt, ich bin stolz, dass ich ein Heidenapostel bin. Fragt sich, wieso denn? Wieso ist er so stolz drauf? Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, die Israeliten, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Ich sagte, ich bin so stolz auf meinen Dienst unter den Heiden, denn ich, verkündige den jüdischen Messias. Ich verkündige den jüdischen Messias den Heiden. Und ich mache es nicht einfach nur, um die Heiden zu gewinnen. Ich mache es, um die Juden zu gewinnen. Ich mache es, um einen Boomerang zu bewirken, dass die Juden eifersüchtig werden, wenn sie sehen, dass der jüdische Messias von den Heiden aufgenommen wird. Vergessen wir nicht, Paulus bleibt immer ein Jude. Er war ein Jude und er bleibt ein Jude. Und er hat verkündigt, das Evangelium, das ich verkündige, ist ein jüdisches Evangelium. Das ist nicht etwas anderes. Der Herr Paulus war kein Sektierer. Paulus war nicht einer, der gesagt hat, wir gründen eine neue Religion. Die nennen wir jetzt einfach Christenheit. Nein, das war keine neue Religion. Das, was Paulus den Juden verkündigte, war Judenreligion. Und die Judenreligion war, euer Messias ist gekommen und euer Messias ist der einzige Retter für euch. Es gibt kein anderes Heil für euch Juden als der jüdische Messias. Nehmt ihn an. Und das hat die Juden gestört. Dass Paulus, wenn Paulus gesagt hat, ach wisst was, Juden, ihr Juden, ich habe meine Religion gewechselt. Ich gehe jetzt zu den Christen. Wir gründen eine neue Religion. Das hätte die Juden nicht gestört. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber dieser Paulus kam daher und hat gesagt, der Jesus Christus ist die Erfüllung von unserer Religion. Unsere Religion, unsere jüdische Religion ist das neue Evangelium. Das ist unsere jüdische Religion und ihr seid jetzt alle falsch. Ihr glaubt jetzt das Falsche, weil ihr diesen Messias nicht angenommen habt. Verstehen Sie? Er verkündigte ein jüdisches Evangelium. Und wenn die jetzt die Juden das nicht annehmen wollen, gut, dann gehen wir zu den Heiden. Jetzt wird das jüdische Evangelium den Heiden verkündigt, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und der letzte Vers für heute, Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung Versöhnung der Welt ist, was ist ihr angenommen werden anderes als Leben aus den Toten? Wenn ihre Verwerfung, das heißt, ihr den Messias, die Tatsache, dass sie den Messias verworfen haben und deshalb von Gott verworfen wurden, wenn ihre Verwerfung zur Folge hatte, dass die Heidenwelt in Christus Versöhnung empfängt, was ist denn dann das Angenommenwerden Israels anderes als Leben aus den Toten? Wenn jetzt Juden den Herrn Jesus verworfen haben, dann bedeutete das jetzt, es geht das Evangelium zu den Heiden. Aber wenn jetzt einige Juden wieder eifersüchtig werden und den Messias doch noch annehmen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein totes Israel zum Leben kommt. Das bedeutet Leben für Israel. Das bedeutet Leben aus den Toten für Israel. Immer dann, wenn irgendwo Juden doch noch Ja sagten, dann war das für Israel wie eine Auferstehung. Jetzt wird Israel, vorher war es tot, oder? Durch den Unglauben. Tot. Und jetzt nehmen sie den Messias wieder an. Dort einer, da einer, dort eine ganze Schar. Und überall, wo Juden den Messias annehmen, weil sie eifersüchtig geworden sind, bedeutet das Leben aus den Toten. Ein totes Israel wird lebendig. Ein Israel, das den Messias verworfen hat, hat sich selbst getötet. Was die Verheißung Gottes betrifft. Sie sind nicht mehr Gottes Volk in dem Sinne, dass sie, wenn sie jetzt sterben würden, würden sie alle verloren gehen. Und wenn jetzt diese Juden aus Eifersucht sich doch noch zum Messias wenden und von Gott angenommen werden, dann bedeutet das für Israel Leben aus den Toten. Wir wollen hier schließen. Morgen wollen wir hier noch darauf näher eingehen und die nächsten Verse lesen. Wir stehen auf zum Gebet. Du einen herrlichen Heilsplan hast und hattest und hast. Du hast deinen wunderbaren Messias gesandt, den Herrn der Herrlichkeit. Du hast ihn erhoben auf den Königsthron des Thrones des Königs David, sodass er diesen ewigen Thron einnehmen konnte und eingenommen hat. Du hast dem Volk Israel den König auf ihren eigenen Thron gesetzt. Und ja, wir sehen in der Geschichte, wie du gerungen hast um dein Volk, wie du geblutet hast um dein Volk, wie du das Evangelium verkünden ließest deinem Volk und ihnen eine weitere, zweite Chance gegeben hast, ehe das Gericht kommt. Und wir danken dir, Herr, für deine Barmherzigkeit, wie du diesem Volk nachgegangen bist. Wir danken dir aber auch, dass wir durch das Verwerfen des Volkes, dass die Tür aufgegangen ist für die Heiden, sodass die große Fülle von Heiden hineingehen konnte, die große Schar von Völkern, von Menschen aus den Heidenvölkern, sodass alle hineinkommen konnten, die ihr Vertrauen auf den Messias setzten. Wir danken dir, Vater, für diese herrlichen Heilswege in dieser schwierigen Zeit damals, als du noch diese Zeit, diese Gnadenzeit noch ließest, in diesen Jahren, wo Paulus das geschrieben hat. Wir danken dir dafür, Vater, für diesen herrlichen Brief. Wir beten, dass wir es schätzen und auch heute schätzen, welches herrliches Evangelium das ist und welcher herrliche Gott das ist, der so den Menschen nachgeht und sie immer wieder ruft. Wir danken dir auch für den heutigen Abend. Wir beten, dass du uns behütest und dass du uns auch gelingen gibst, nachzudenken, dass wir deine Gedanken verstehen, die du hast. Amen.